Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Man durfte gespannt sein, wie viele Menschen sich nach dem Hin und Her nun wieder mit dem AstraZeneca-Präparat würden impfen lassen. Nach 3 Tagen Zwangspause nahmen die Berliner Impfzentren Tegel und Tempelhof ihre Arbeit wieder auf. Sogar Gesundheitssenatorin Kalajdzic kam. Der Andrang war trotzdem überschaubar. Unser Reporter Christoph Reinhardt war auch da und er formuliert es noch etwas drastischer.
Gähnende Leere statt Massenandrang nach der Wiedereröffnung. Rund 3000 Impfungen täglich könnte das Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tegel schaffen. Bis Mittag nahmen rund 130 Personen ihre gebuchten Termine wahr. Reichlich Platz für alle, deren Termine in den letzten Tagen storniert worden waren. Notfalls bis 22 Uhr und am Wochenende würde Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche die Zentren öffnen. Aber
es sieht noch nicht so aus, dass uns hier sozusagen das Impfzentrum voll wird.
Zwar habe das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff gelitten, sagt Kaleitsche. Er sei aber auch nach der erneuten Einschätzung der europäischen Behörde EMA sicher und biete Schutz vor einer schweren Erkrankung. Wer sich auf den Weg nach Tegel gemacht hat, braucht davon nicht überzeugt werden.
Ich habe das die ganze Woche verfolgt. Ich habe es vorher schon verfolgt und ich teile das Argument mit der Nutzenabwägung. Also ich gehe ganz positiv hier rein.
Es sind so viele geimpft. Also ich meine, eine größere Massenstudie als in England kann man kaum haben.
Also ich muss darauf achten, dass ich 4 Tage keine Kopfschmerzen habe oder wenn das beginnt, dann gehe ich zum Arzt und dann gibt es ein Gegenmittel.
AstraZeneca freigeben für alle Impfwilligen, davon hält die Gesundheitssenatorin noch nichts. An der Priorisierung für besonders anfällige Gruppen müsse nach wie vor festgehalten werden. Denn obwohl die Nachfrage nach AstraZeneca begrenzt sei, das immer noch knappe Angebot sei trotzdem zu 90% bereits verimpft bzw. verplant. Allein 35.000 Dosen bekommen die Berliner Hausärzte.
Wir haben in Berlin ein Modellprojekt mit 137 Praxen. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich möchte, dass alle Arztpraxen impfen können. Und das ist die Verabredung mit dem Bundesgesundheitsministerium, dass ab April der Impfstoff AstraZeneca direkt in die Arztpraxen über das Regelsystem dann auch geliefert wird.
Denn vor allem die Hausärzte hätten die Möglichkeit, das strapazierte Vertrauen in den Impfstoff wiederherzustellen.
Das ist das Beste, was einem passieren kann, dass der vertraute Hausarzt einem dann auch erklärt, die Risiken erklärt und hoffentlich auch dann sozusagen Bedenken ausräumen kann.
Bis es soweit ist, stünden die Impfzentren zur Verfügung. Sie beraten ebenfalls über die möglichen Nebenwirkungen. Die Wirksamkeit sei sehr hoch, warb Kaleitsche. Wer einen Code bekommen habe, sei eingeladen, sich dort schnell impfen zu lassen.
Christoph Reinhardt war das. Und auch in Brandenburg wird wieder mit AstraZeneca geimpft. Es dauert nur ein bisschen länger und ist etwas komplizierter. Wer in dieser Woche seine erste Impfung mit dem Präparat hätte bekommen sollen, der muss nun telefonisch oder über die Internetseite impfterminservice.de einen neuen Termin vereinbaren. Das hat das Brandenburger Gesundheitsministerium mitgeteilt. Unsere Korrespondentin in Potsdam, Amelie Ernst, hat die Details.
Anders als in Berlin können Brandenburgerinnen und Brandenburger, deren Erstimpfung mit AstraZeneca abgesagt wurde, nicht spontan und ohne Termin am Wochenende ein Impfzentrum ansteuern. Alle bereits vergebenen Impftermine mit AstraZeneca am Wochenende und in der kommenden Woche finden laut Ministerium aber wie vereinbart statt. Auch die Termine für die Zweitimpfung mit AstraZeneca und Termine mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna bleiben bestehen. Insgesamt wurden bisher in Brandenburg knapp 300.000 Impfdosen verabreicht, davon waren knapp 85.000 Zweitimpfungen. Die 7-Tage-Inzidenz hat in Brandenburg die 100er-Marke überschritten, sie liegt landesweit bei 100,7. Die höchsten Inzidenzwerte melden die Kreise Elbe-Elster mit 224, Oberspreewald-Lausitz mit 169 und Oberhavel mit 143.
Unsere Korrespondentin Amelie Ernst war das aus Potsdam. Und im gerade schon angesprochenen Kreis Oberspreewald-Lausitz liegt Ortrand. In der kleinen Stadt ist die 7-Tage-Inzidenz sogar noch höher. Unser Reporter Daniel Friedrich hat nachgeforscht, warum es gerade dort so viele Corona-Neuinfektionen gibt.
Auf dem Marktplatz von Ortrand ist kaum etwas los. 2-3 Kunden stehen mit ordentlichem Abstand am Fleisch- und Wurstwagen an. Die anderen Stände packen schon ihre Waren zusammen. Direkt daneben im Rathaus hat Amtsdirektor Kersten Sickert sein Büro. Beim Blick über den Marktplatz macht er sich seine Gedanken über die Corona-Situation in seinem Amtsbereich.
Durch die A13 haben wir sehr, sehr viele Pendler, national und international. Wir haben einen Bahnhof und dadurch natürlich auch viel Ein- und Auspendler. Und dadurch haben wir natürlich ein höheres Risiko, infiziert zu werden.
Vor allem die größeren Unternehmen seien die Corona-Hotspots, sagt Sickert. In einer großen Firma hat ein offensichtlich erkrankter Lkw-Fahrer andere Mitarbeiter angesteckt. Die haben das Virus dann unter den Kollegen verteilt und die wiederum in ihren Familien. Knapp 70 Menschen sind im Amt Ortrand zurzeit infiziert. Bei rund 6.000 Einwohnern ergibt das die hohe Inzidenz von über 600. Dabei lief es eigentlich ganz gut in Ortrand. Das Amt hatte schon zu Jahresbeginn Corona-Tests für die Kita eingeführt.
Wir haben über den privaten Markt, ohne dass sich jemand bereichert hat, Tests besorgt, die dann montags immer in den Kitas praktiziert wurden und dadurch auch einige Infektionsherde schon herausfischen können.
Dass Ortrand nun Corona-Schwerpunkt ist, konnte aber auch das nicht verhindern. Nun will sich Bürgermeister Nico Gebel noch am Wochenende mit den Unternehmern seiner Stadt zusammensetzen.
Ob man da gemeinsame Teststrategien angehen kann und später vielleicht auch gemeinsame Impfstrategien. Da gibt es verschiedene Ideen, von einem Testbus bis über Tests in den Schwerpunktbetrieben.
Auch Impfungen direkt in den Betrieben könnte sich Gebel vorstellen, in der Hoffnung, damit bald wieder von den hohen Corona-Zahlen herunterzukommen.
Ortrand sucht nach Strategien gegen Corona. Unser Reporter dort war Daniel Friedrich. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen in den kommenden Wochen stark sein. Denn die Ringbahn, eine der wichtigsten Verkehrsadern im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt, wird heute Abend auf einem vielgenutzten Teilstück gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Halensee und Beusselstraße, und zwar in beiden Richtungen, fast einen Monat. Bis 12. April sollen die Sperrungen laut S-Bahn dauern. Warum das so ist und wie man trotzdem ans Ziel kommt, weiß Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen.
Grund sind dringende Bauarbeiten. Am Bahnhof Westend werden fast 1,5 Kilometer Gleise erneuert und mehrere Weichen. Am Bahnhof Westkreuz werden Brückenüberbauten abgedichtet. Statt der S41 und S42 fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen und der dürfte länger auf seiner Strecke brauchen als die S-Bahn. Aber Achtung, die Sperrung wirkt sich auch auf die angrenzenden Abschnitte der Ringbahn aus. Somit fahren zwischen Beusselstraße und Wedding die Züge nur noch alle 10 Minuten. Zwischen Halensee und Bundesplatz etwas öfter, nämlich alle 7 Minuten. Die S-Bahn empfiehlt, den gesperrten Bereich am besten weiträumig umfahren. Mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 oder S9 und den U-Bahn-Linien U2, U7 und U9.
Der S-Bahn-Ring ist fast einen Monat unterbrochen. Informationen dazu waren das von Franziska Hoppen. Dieser Freitag war mal wieder Klimastreiktag. In ganz Deutschland haben sich mehrere tausend Menschen an Aktionen der Bewegung Fridays for Future beteiligt. In Berlin gab es unter anderem eine Kunstaktion an der Oberbaumbrücke. Es war kalt. RBB-Reporterin Juliane Kowolik war trotzdem dort.
Unter widrigen Wetterbedingungen haben die etwa 150 Klimaaktivisten ihre 8 Kunstwerke mit Pinseln, Besen oder den bloßen Händen auf den Boden gemalt. Regen, Schnee und Sonne wechseln sich hier ab. Die Farbe verläuft auf dem nassen Asphalt, aber das Mikroklima hier steht als Sinnbild für die globalen Wetterextreme. Riesige Seifenblasen steigen in den Himmel, eine Band spielt melancholische Popmusik. Ein Aktivist hat sich ein Panda-Kostüm angezogen. Und in der Mitte mahnt ein riesiger Schriftzug: Another world is possible. Eine andere Welt ist möglich. Diese Welt sieht in den Augen der Beteiligten nicht nur eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs um 1,5 Grad vor, sondern auch ein klimaneutrales Berlin. Zentrale Themen sind hier eine verbesserte Radinfrastruktur, Solardächer und klimabewusste Bildung in den Schulen. Eine der Aktivistinnen von Fridays for Future ist Carla Remzma.
In Berlin fordern wir auch ein krisenfestes, gerechtes Berlin für alle. Das bedeutet auch hier den schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das bedeutet auch hier vor allen Dingen natürlich eine Verkehrswende. Wir sehen auch hier, die Straßen sind zu voll, zu viele Autos. Die Radinfrastruktur ist eine Katastrophe. Und genau da müssen wir ansetzen, um eben ein gerechteres Berlin für alle zu schaffen.
Es ist mittlerweile der 7. Klimastreik. Große Massendemos sind gerade nicht zulässig. Also mussten die Veranstalter, wie auch schon in den letzten 12 Monaten, kreativ werden, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen.
Inmitten einer Pandemie auf ein anderes Thema aufmerksam zu machen, ist eine Herausforderung, ganz klar. Gleichzeitig sind natürlich sowohl alle Menschen, die wir erreichen wollen mit unseren Anliegen von der Pandemie beschäftigt, als auch natürlich die AktivistInnen. Aber wir haben, glaube ich, gezeigt, dass man mit verschiedenen Konzepten sehr gut genau diese Themen trotzdem auch ins Bewusstsein der Leute bringen kann.
Sagt die Aktivistin Carla Remzma im Beitrag von Juliane Kowolik. In Berlin hat kaum einer in den vergangenen Jahren den Sprung von der lokalen Berühmtheit zum internationalen Star so schnell geschafft wie Eisbär Knut. Millionen Besucher aus der ganzen Welt kamen seinerzeit in die Hauptstadt, um das kleine Wunder zu sehen. Vor 10 Jahren ist der Publikumsliebling gestorben. Sein damaliger Tierarzt André Schüle sagt, Knut sei nach wie vor unvergessen.
Ja, es sind schon einige Jahre vergangen, aber es gibt immer noch wieder Besucher, die noch glauben, dass er noch bei uns lebt oder auch aus Interesse wissen wollen, wo er denn gelebt hat. Also die wohl wissen, dass Knut verstorben ist. Also Nachfragen gibt es immer noch, ja.
Schüler erinnert sich. Schon die Geburt des Bären im Dezember 2006 befeuert das Interesse. Eisbärenmutter Tosca bringt zwei Babys zur Welt. Sowas gab es seit 33 Jahren nicht im Berliner Zoo. Doch Knuts Zwillingsbruder stirbt nach wenigen Tagen. Ihr zweites Kind zu versorgen, fällt Tosca schwer. Und so trifft der Zoo eine ungewöhnliche Entscheidung. Tierwärter Thomas Dörflein zieht zu Knut ins Gehege.
Dann zu sehen, wie das kleine Jungtier heranwächst. Normalerweise geschieht das ja, das wäre ja auch unser Wunsch gewesen, in der Abgeschiedenheit der Wurfhöhle mit der Mutter. Man kriegt die ersten Monate gar nicht mit. Und das konnte jetzt eben verfolgt werden vom Publikum. Und das war bestimmt dann die Kombination, die dieses große Interesse hervorgerufen hat.
Zehntausende stehen jedes Wochenende vor dem Zoo Schlange. Knapp zwei Jahre nach Knuts Geburt stirbt Tierpfleger Dörflein an einem Herzinfarkt. Und schließlich, vierjährig, ertrinkt Knut nach einem Krampfanfall im März 2011 aus damals unbekannter Ursache.
Es dauerte relativ lange, bis dann durch einen glücklichen Zufall herausgefunden wurde, dass eine erst vor wenigen Jahren entdeckte Autoimmunerkrankung des Menschen in diesem Fall erstmalig bei einem Tier aufgetreten ist.
Das europäische Eisbärenzuchtprogramm wurde auch nach dem Todesfall weitergeführt.
Früher, vor vielen, vielen Jahrzehnten, hat man die Tiere aus freier Wildbahn einfach entnommen, die man im Zoo zeigen wollte. Das ist Gott sei Dank ja zum einen verboten und zum anderen auch nicht mehr nötig, weil wir die Tiere sehr sinnvoll und koordiniert miteinander verpaaren können und so gesunde Populationen in den Zoos zeigen.
Allerdings, die Autoimmunkrankheit könne man durch genetische Analyse vor der Zucht noch nicht entdecken und so verhindern, so Schüler. Das sei noch Zukunftsmusik.
Unsere Reporterin Jenny Barke mit Erinnerungen an den Eisbären Knut, der vor 10 Jahren gestorben ist. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und auf der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.